Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Bei der Frühjahrsvollversammlung der katholischen Bischöfe in Deutschland wurde der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine aufs Schärfste verurteilt und der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Betzing, würdigte die vielen Friedensgebete und Friedensinitiativen in Deutschland. In der Tat kommen aktuell hierzulande immer wieder Menschen unterschiedlicher christlicher Konfessionen und anderer Glaubensgemeinschaften zusammen, um für den Frieden in der Ukraine zu beten. Friedensgebete, Lieder und Meditationen auf zentralen Plätzen. Was können sie bewirken? Meine Kollegin Mechthild Klein hat für ihren Beitrag mit Menschen gesprochen, die sich so engagieren. Den Anfang macht eine buddhistische Stimme.
Jeder von uns ist mitbeteiligt an jedem Krieg. So schrecklich das sich anhört, so wahr ist es leider doch. Wir sind eine Gemeinschaft, wir können uns da nicht rausglauben. Wir sind auch ein Teil des Konflikts. Wir sind in gewisser Weise auch mitverantwortlich für das, was politisch geschieht. Diese Mitverantwortung ist zutiefst buddhistisch und deswegen ist für uns das schon ein großer Aufruf, jetzt uns sowohl mit Finanzen als auch mit Wohlwollen, mit Meditation und mit Aktionen zu beteiligen.
Was jetzt diese Friedensgebete konkret bringen, ist, also ich hoffe, dass es vielleicht irgendwie da Solidarität spürbar ist dann für die Menschen in der Ukraine. Ich weiß nicht wie, aber dass sich das vielleicht doch irgendwie überträgt.
Friedensgebete sind Orte, wo Menschen zusammenkommen und sich darin bestärken, dass wir gemeinsam aufstehen gegen diesen Krieg. Und es sind auch Orte, wo wir gemeinsam unsere Ohnmacht teilen. Ja, das ist eine Kriegssituation und wir müssen im Moment viel Hilflosigkeit aushalten.
Eine evangelische Studentin, ein Buddhist und eine katholische Vertreterin von Pax Christi. Sie alle eint die Hoffnung, dass man gemeinsam etwas tun kann gegen den Krieg in der Ukraine. Und dass man in gemeinsamen Aktionen die eigene Wut und Hilflosigkeit überwinden kann. Das sagt auch die Psychologiestudentin Johanna Beiküfner, die an bundesweiten Friedensgebeten der evangelischen Studierendengemeinde im Internet teilnimmt.
Für mich persönlich bedeutet es halt etwas, eben gemeinsam an sie zu denken und mit dieser Hoffnungslosigkeit, mit diesem Schrecken irgendwie umzugehen und halt wirklich für Frieden zu beten.
Geteiltes Leid ist halbes Leid. Für uns hier, die wir uns dafür stark machen von außen, gilt das tatsächlich?
Sagt Christine Hoffmann, die Generalsekretärin der katholischen Initiative Pax Christi. Friedensbewegung und Friedensgebete, das seien Orte,
wo wir Kraft sammeln und wo wir uns verständigen können, wenn jetzt Geflüchtete aus der Ukraine hier ankommen, wie wir sie gut aufnehmen können, wie wir die Menschen hier unterstützen können.
Es gibt viele Friedensinitiativen. Manche laden zur Auseinandersetzung mit den eigenen Positionen ein. Beispielsweise die Internetaktion Gib dem Frieden dein Gesicht von der Initiative des Aachener Friedenskreuzes, das nach dem Zweiten Weltkrieg von Kriegsgefangenen gegründet wurde.
Das heißt, die Menschen heute sollen sagen, wo ist für mich der Friede gefährdet, wo kann ich zu ihm beitragen und dafür stehe ich mit meinem Gesicht ein.
Erläutert Burchard Schlömer aus dem Bistum Aachen. Beim Friedensgebet gehe es ihm darum, in sich selbst hineinzuhorchen und wahrzunehmen, was da ist an Frieden oder auch Unfrieden. Ob die Gebete dann den Krieg beendeten, wisse man nicht. Es sei vielmehr eine Einübung der Hinwendung zu anderen.
Also die Hinwendung, die funktioniert natürlich nicht so, dass sozusagen wir hier einen magischen Zauberstab in der Hand haben, wodurch wir dort den Krieg stoppen können. Sondern wir sind Teil einer Bewegung, Teil von einer Solidaritätsbewegung von Menschen, die sich zusammentun und sagen, wir wollen, dass keine Gewalt herrscht, dass kein Krieg herrscht. Und diese Bewegung ist ja nicht nur hier, die ist die ganze Strecke von hier bis zum Krieg in der Ukraine hin, über all diese 2000 Kilometer werden Sie überall Menschen finden, die in eine solche Bewegung sich einstimmen. Und eine solche Bewegung gibt dann auch Kraft und ist nötig Rückhalt dafür, dass Menschen dann wieder es gelingt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber das ist natürlich auch eine politische Arbeit, eine große politische Arbeit, dass man sozusagen als erstes eine Feuerpause erreichen würde und in der Feuerpause dann Verhandlungen starten könnten über einen Waffenstillstand und die ganzen weiteren Entwicklungen. Das ist ein langjähriger Prozess. der aber nötig ist.
Ganz ähnlich klingt die Pfarrerin der evangelischen Studierendengemeinde aus Magdeburg, die die Friedensgebete per Zoom im Netz ausrichtet.
Ich glaube, dass solche Gebete helfen können, zum einen uns selbst ein Stück weit zu entwaffnen. Diese Kriegsrhetorik, die jetzt gerade so Fahrt aufnimmt, auch hier bei uns, die finde ich schon auch gefährlich. Das ist einfach ein Sog, dem man sich nicht so entziehen kann, auch beim Lesen der ganzen Nachrichten. Und da helfen die Gebete erstmal, sich zu besinnen, innezuhalten, auf das Wesentliche zu schauen, nämlich auch gerade auf die Menschen dort. Und sie helfen auch, gerade weil sie digital sind, sich miteinander zu verbinden. Heute werden auch ukrainische Menschen heute Abend mit dazukommen zu dem Gebet. Es ist ein wichtiges Zeichen auch, dass sie nicht allein gelassen sind. Und ich hoffe auch, dass solche Gebete auch vielleicht das Herz der Menschen erreichen können, die jetzt dort Unterstützung brauchen, auch in Russland bei den Friedensprotesten, dass sie merken, sie sind nicht allein.
Die Friedensgebete der Pastoren per Zoom sind von vielen Gesprächen begleitet. Es sind nicht nur Bibelworte zu hören, sondern auch Texte von Widerstandskämpfern wie Dietrich Bonhoeffer, dem evangelischen Theologen, der im KZ starb. Solche Texte seien für sie eine Kraftquelle. Das habe sie schon bei der friedlichen Revolution in der DDR im Herbst 1989 erlebt.
Da saß ich fastend und betend 10 Tage vom 4. Oktober bis zum 14. in der Gethsemane-Kirche in Berlin, dass die Gebete schon auch eine Kraft haben, die auch politische Machthaber beeindrucken können. Sondern man hat gesagt, wir haben mit allem gerechnet, nur nicht mit Gebeten und Kerzen. Im Augenblick ist wirklich richtig Krieg. Das hatten wir in der DDR halt nicht, auch weil die russische Armee halt nicht eingegriffen hat. Aber die Gefahr in solchen Situationen wie jetzt ist ja, dass alles entmenschlicht wird und dass nur noch der Feind gesehen wird. Und da, denke ich, helfen Gebete sehr stark, in dem Gegenüber auch Menschen zu sehen. Irgendwann müssen wir ja auch wieder ins Gespräch miteinander kommen.
Die Pastorin habe bereits mit Menschen aus Russland gesprochen und auch mit Deutschen, die russische Wurzeln haben. Und ein Teil von ihnen,
die noch sehr stark dieser putinschen Ideologie erlegen sind. Die sagen ja, die Ukraine ist gar kein eigenes, ständiges Land, die Sprache ist gar keine eigenständige Sprache und das sind alles Nationalisten. Und da sozusagen auch da zu sein, gerade in jüdischen Gemeinden zerreißt das zum Teil auch ein Stück weit die Gemeinschaft. Da sind ja sowohl Menschen aus der Ukraine als auch aus Russland beheimatet, hier in Deutschland, in jüdischen Gemeinden. Und da helfen, glaube ich, wirklich auch nochmal die Gebete zusätzlich, dass so eine Gesprächsbereitschaft da ist und eine Reflexion der eigenen Haltung.
Für die Vertreter aus der Friedensbewegung ist es wichtig, immer wieder die eigene Haltung zu reflektieren. Aber es seien auch dicke Bretter zu bohren. Denn Frieden zu erhalten, das sei ein langer Prozess, in dem die Zivilgesellschaft auch auf die Politik und Entscheidungsträger einwirke. Auch der Buddhist Raimund Hopf sieht eine Mitverantwortung an Kriegen. Und Konflikte seien anders zu lösen als mit Waffengewalt.
In jedem Krieg sind nicht nur Machthaber, sondern Völker auch beteiligt und eigentlich die ganze Menschheit. Weil wir hängen alle sehr eng miteinander zusammen. Wir haben sehr stark von Russland auch profitiert und Russland von uns. Und aufgrund von wirtschaftlichen Vorteilen haben wir auch bestimmte Standpunkte nicht genügend formuliert oder keine Konsequenzen rausgezogen.
Und deshalb übe man in der buddhistischen Meditation ein, genau hinzuschauen, dem Leid in der Welt nicht auszuweichen, um am Ende auch aktiv zu werden und konkret zu helfen.
Und es ist ganz wichtig, in der Haltung der Mitverantwortung zu kommen, statt der Anklage. Und gegen diese Ohnmacht und Angst oder auch diese Wut ein Wohlwollen zu entwickeln und konstruktiv zu denken, wenn wir bereit sind, einen Verzicht in Kauf zu nehmen, können wir vielleicht Unrechtsregime etwas mehr dämpfen, als wenn wir einfach nur auf unseren Profit schauen. Wir sind nicht unbeteiligt, aus meiner Sicht.
Man landet also immer wieder bei sich selbst, der eigenen Haltung und Mitverantwortung. Hoffmann von Pax Christi und die ESG-Pastorin Kunze Beiküffner stellen aber auch politische Forderungen und warnen vor einer neuen Aufrüstungsspirale. Hoffmann sagt:
Ich halte es auch für falsch, dass wir Waffen liefern, weil Waffen und Munition verlängern den Krieg. Es geht aber darum, ihn zu beenden. Und
Es geht darum, auch deutlich zu machen, dass wir nicht immer Gewalt mit Gegengewalt beenden. Die Abschreckung hat ja den Krieg nicht verhindert. Und wir brauchen viel mehr ein Vertrauen da rein und viel mehr Kapazitäten für die Forschung und für das Starkmachen, dass in solchen Situationen die Gewaltspirale beendet werden kann, dass wir Ausstiegsszenarien aus der Gewaltspirale finden. Und dafür braucht es Friedensschaffen ohne Waffen.
Das ist eine Position, über die auch Friedensbewegte streiten können. Andere christliche Friedensethikerinnen halten die Unterstützung der Ukraine auch durch Waffen für gebotene Nothilfe.
Warum beten, singen und meditieren Menschen für den Frieden? Ein Beitrag von Mechthild Klein.